Hallo und herzlich willkommen zum 574. NMAC Podcast. Heute mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Alex. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Und ja, was haben wir denn heute im Gepäck? Was Nischiges? Ja, ja. Irgendwie auch. Aber erzähl mal.
Sag mal, es ist häufiger, aber wir haben heute einen weiteren eShop-Roundup, den mittlerweile 30. Der letzte ist gar nicht so lange her, der war bei der Podcast Nummer 569. Aber wir haben uns gedacht, so jetzt zum Jahresanfang ist ja der zweite Podcast dieses Jahr, weil ja am Mittwoch, also am 1.1. unser Jahresrückblick, Jahresvorschau-Podcast erschienen ist. Wollen wir einfach nochmal auf ein paar Spiele zurückblicken, die wir bisher im Podcast noch nicht ausführlich behandelt haben. Das machen wir heute zu zweit wieder.
Genau.
Stellen dabei, ich denke, vorwiegend 3 Spiele vor. Wenn wir noch ein bisschen Zeit über haben sollten, dann vielleicht noch ein 4. Spiel. Mal schauen.
Ja.
Aber wir planen jetzt mit 3 Spielen und das ist, wie gesagt, und dann halt dem üblichen Endgedöns. Genau. Bevor wir anfangen, würde ich gerne noch einen kleinen Hinweis hinausgeben an euch da draußen. Und zwar könnt ihr bis zum 31. Januar 2025 noch bei den NMAC Awards abstimmen. Findet ihr bei uns auf der Webseite das Ganze, n-mac.org. Da könnt ihr dann auf ein Formular gehen und da könnt ihr dann in mehreren Kategorien, in 15 Kategorien insgesamt, die besten Spiele des letzten Jahres, also von 2024, und die meist erwarteten Spiele 2025 wählen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Da gibt es neben verschiedenen Switch-Spielen auch eine Nintendo Switch Lite in Blau zu gewinnen.
Nice.
Also, ihr könnt einmal mitbestimmen, welche Spiele beim NMAC, also jetzt in dieser Abstimmung, als die besten abgestimmt werden, also zu den besten gewählt werden und gleichzeitig auch noch was gewinnen.
Ja, ja, wenn das keine.
Nur dieser Hinweis, die.
Wenn das keine. Ja. Keine Initiative, also keine. Ne, wenn das die Leute nicht überzeugt, damit zu machen, dann weiß ich auch nicht.
Genau. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr nehmt alle teil und damit starten wir dann aber in unser Thema. Und ich würde sagen, Markus, das erste Spiel gehört dir und du darfst dann mal uns mitteilen, welches Spiel du da mitgebracht hast.
Ja, unser erstes Spiel ist natürlich, also ich meine, ein bisschen nischig ist es schon. Ne, muss man ja schon sagen, was ich jetzt vorstelle, denn mein Spiel, was ich mitgebracht habe, ist Teil der Eck-Konsole, haben wir ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, und mein Special jetzt hier vom Dezember, da könnt ihr ja auch was darüber lesen. Und zwar handelt es sich dabei um Wanderers from Ease. Und zwar ist das...
Ganz kurz eingeworfen.
Ja?
Das war der Podcast 554.
554. Alles klar.
Genau.
Genau. Also, wie gesagt, mein Spiel ist Wanderers von Ease. Das ist der dritte Teil der Ease-Serie. Und warum ich das jetzt hier ausgewählt habe, ist folgendes. Erstens liegt mir das Spiel ziemlich am Herzen. Da es der erste Teil der Reihe war, den ich überhaupt gespielt habe damals. Und weil diese Woche ja am 7., also genau jetzt heute, wenn der Podcast erscheint sozusagen, kommt ja das Remake, das oder beziehungsweise eine Neuauflage des Remakes ja auch auf der Switch raus. Ne? Oath in Fel'Ghana, Ease Memories, glaube ich, heißt es. Ne? Genau, und Ease 3 ist halt für die Switch am 9. Mai erschienen, halt über dieses Eck-Konsole-Serie, über diese von D4 Enterprises, da also alte japanische Computerspiele veröffentlicht und immer so in regelmäßigen Abständen. Und also Ease 3 bzw. Wanderers from Ease ist deshalb auch ein bisschen was Besonderes, weil ist allgemein noch als das schwarze Schaf der Serie angesehen wird, da die ersten beiden Teile ja in Draufsicht zu sehen waren, war dann der dritte Teil, der 89 erschienen ist, ursprünglich auch auf dem PC 88, bei dem diese Version ist das hier auch, die hier auch vorliegt, war das halt aus der Seitenansicht zu sehen. Genau wie bei Zelda 2. Und das war halt ein ziemlicher Bruch für die Serie. Und keine Ahnung, also mir hat das Spiel direkt am Anfang, ich habe es auf Mega Drive tatsächlich das erste Mal gespielt. Da hatte ich es mir ausgeliehen aus so einem Shop bei uns, aus so einem Port-Shop. Und da habe ich es das erste Mal gespielt. Und jetzt konnte ich halt dank Eggconsole die ursprüngliche Version des Spiels halt auf der Switch spielen. Ja, es kostet genauso viel wie alle anderen Spiele aus dieser Reihe, also 5,59 €. Und ist auch wie alle anderen Teile von Ys ein Action-Rollenspiel. Allerdings hier, wie gesagt, aus der Seitenperspektive im Gegensatz zu den anderen Teilen der Reihe. Und ja, wir begleiten da natürlich auch unseren Protagonisten, den Schwertkämpfer Adolf Christine mit seinem Kumpel Dogi. Auf der Reise, also nach den Abenteuern in den ersten beiden Teilen, machen sich die beiden halt auf in Dogis Heimatland Fel'Ghana und finden sie dann heraus, dass da auch eine dunkle Macht im Begriff ist, wieder aufzustehen und stürzen sich dann in ein neues Abenteuer da. Und ich finde das Spiel sehr schön gemacht, also diese Dungeons sind halt mehrere Dungeons, die man dann von einem, es gibt ein Dorf und von da aus besucht man halt mehrere Dungeons im Verlauf des Spiels. Es ist erstmal eine Mine, dann gibt es Ruinen, so mit so einem Vulkan, es gibt Berge und ein Schloss und so weiter. Also es ist alles sehr schön gemacht von der Grafik her und auch die Musik ist meiner Meinung nach wirklich ein absolutes Highlight und wirklich auch so der Best, so mit. Also die Serie ist halt bekannt dafür für tolle Musik, aber der dritte Teil hat für mich so mit den besten Soundtrack, wie ich finde. Alex, hast du das denn mal gespielt irgendwann?
Leider nein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich von Ys bisher wenig kenne und dann erst sehr spät eingestiegen bin. Tatsächlich bin ich mit Ys erst auf der ich habe auf alle Fälle Ys 8, Lacrimosa of Dana.
Genau.
Und Ys 9 auf der PlayStation 5 installiert. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das der PS5, ich glaube, das war, als die PS5 nochmal veröffentlicht wurden. In der, ich glaube, die haben nochmal eine dedizierte Version für PS5 rausgebracht. Und ich meine, die beiden habe ich definitiv. Ich habe es aber beide nicht durchgespielt, leider. Sie ist eine Reihe, die bei mir schon lange, lange, lange auf der Nachholliste stehen. Ich habe immer überlegt, okay, kaufst du dir mal Ys Origins, Ys 1 und 2 Chronicles Plus für einen PC, gibt es das glaube ich sogar nur,
was bis jetzt gerade ist.
Es gab noch eine Version für die PS Vita, aber ja, ich weiß gar nicht, ob die bei uns erschienen
PSP ist. PSP war das hauptsächlich, ich glaube die für PSP und dann...
Ja, es gab eine PS Vita Version
von dann noch Vita. Ys 1 und 2,
definitiv. Ich weiß noch nicht mehr, wo die erschienen ist, also auch, die auch, wie gesagt, außerhalb Japans erschienen ist. Und ob das auch die Chronicles Plus Version war, weil das war ja auch so ein Remake der ersten beiden Teile.
Richtig, ganz genau.
Und Ys 3 hoffe ich jetzt in der Veröffentlichung am Mittwoch in dieser Remake-Version, also The Oath in Fel'Ghana. Ich meine, das erstmals damals für PSP, nee, für PC war das,
glaube ich. Das Remake ist ursprünglich erst für PC erschienen, dann gab es eine Umsetzung im Westen, dann auch für die PSP, dann auch nochmal für PC im Westen und ich glaube, jetzt ist das wirklich nur nochmal, ich glaube, sie haben den Artstyle jetzt nochmal ein bisschen geupdatet jetzt bei diesem Oath in Fel'Ghana, ich glaube, Ys Memories heißt das, hatte ich ja anfangs schon gesagt, Ys Memories.
Ja genau, Ys Memoir heißt das
jetzt. Memoir, okay.
Ys Memoir, The Oath in Fel'Ghana heißt das, die neue Version, die da jetzt kommt.
Ja, also, genau. Ich kann jetzt erstmal sagen, dass die alle, also ich finde, du hast jetzt nur diese späteren Ys-Teile gespielt. Ich finde, leider ist die Serie so ein bisschen, überladen mittlerweile, finde ich. Weil die ersten Spiele, also Ys 1 und 2, ich glaube, die kannst du insgesamt in 5 Stunden durchspielen, beide zusammen. Und Ys 3 hat auch unter 10. Und jetzt mittlerweile sind das ja auch über 60, 70, 80 Stunden Spiele mittlerweile mit RPG, viel zu vielen RPG-Elementen, Sidequests und so weiter. Ich finde, die Serie sollte sich da echt mehr so wieder so auf diese Ursprünge ein bisschen besinnen. Und das finde ich jetzt gerade auch cool, dass jetzt dieses Othin Fel'Ghanaa nochmal rauskommt, weil das ist wirklich ein absolut hervorragendes Remake von dem dritten Teil. Absolut unglaublich gutes Spiel. Und da ist aber auch wirklich noch so dieses alte Ys-Gameplay, so ein bisschen unkompliziert, extrem viel schnelle Action. Und das sind jetzt nicht so Spiele, mit denen du dich jetzt wirklich so, keine Ahnung, 50, 60 Stunden dann rumschlagen musst fast. Und deshalb finde ich diese alten Teile tatsächlich immer noch besser. So. Und auch jetzt der dritte Teil, den ich jetzt hier vorstelle, ist wie gesagt, da bist du unter 10 Stunden, bist du da durch und hast ein sehr flottes Action-Rollenspiel hinter dir. Ne? Und das ist so ein bisschen verloren gegangen bei der Serie, finde ich, in den neuen Teilen.
Man sollte halt sagen, bei dem, was du jetzt vorstellst, also das Eck-Konsole-Ding,
genau.
Ist ja das ursprüngliche,
ganz genau.
3, also ist ursprüngliche Wanderers of East. Mhm. Das ist ja sehr stark, so viel habe ich da von dir jetzt erstmal rausgehört, aber auch noch nachgelesen
gehabt. Ja, genau.
Dass ich sehr stark auch von Zelda, wie du gesagt hast.
Zelda 2 vor allen Dingen. Weil's das,
Zelda 2 meine ich ja, genau, Zelda diesem, 2.
Side-Scrolling-Stil.
Genau, und dadurch halt auch aus der Reihe hervorsticht. Man muss auch sagen, weiteres Beispiel hier könnte, was auch gerne mal genannt wird, Dragon Slayer wird da auch gerne als Beispiel genannt, was ja der Ursprung wieder von Ys ist.
Richtig. Nee,
von
Legend of Heroes.
Doch, Ys auch.
Auch,
genau,
ja.
Legend of Heroes, genau. Aber alles halt Neon Falcon, was da zusammenhängt.
Genau.
Und ich finde es interessant, dass sie damals so auch gerne mit dem Ganzen gespielt haben, so wie es Nintendo ja bei Zelda 2 auch gemacht
Richtig,
hat.
Richtig, ganz genau.
Einfach mal das Perspektive wechseln, Genre wechseln ein bisschen und so weiter. Ich muss sagen, ich finde das Spiel sieht sehr interessant aus in der Eck-Konsole-Version jetzt, weil wie gesagt, über die wollen wir ja reden.
Ganz genau.
Meine Frage dabei wäre jetzt, weil es ist ja bei Eck-Konsole-Spielen immer so, dass sie die Texte nicht übersetzen.
Richtig.
Die sind so, wie sie in der Version sind und das heißt, wir kriegen die japanische
ganz
Version.
Ganz genau.
Wie textlastig ist das Spiel und wie hoch ist da die Sprachhürde, wenn man kein Japanisch kann?
Man braucht nicht unbedingt wirklich viel davon. Also es sind Dialoge drin, klar, die Story ist recht, ist schnell erzählt, ist jetzt auch keine unglaublich komplexe Story und so. Und ich finde, da das Gameplay wirklich mehr auf die Action halt ausgelegt ist, du brauchst ein paar rudimentäre, sage ich mal, ein bisschen was, sage ich mal, es hilft ein bisschen, wenn man schon mal solche Spiele gespielt hat, also oder das alte Ys 3 sogar kennt, dann kommt man da sowieso mit klar. Ansonsten wenig Japanisch-Kenntnisse nötig. Es ist zwar wirklich alles auf Japanisch, aber es gibt die Ausrüstungsgegenstände, die sind allerdings, von denen ist eine überschaubare Anzahl. Ich glaube, es gibt 5 Schwerter, glaube ich, 5 Rüstungen, 5 Schilde und ein paar magische Ringe und so. Aber jetzt auch nicht sonderlich viel, das man da bekommt oder finden kann. Ich würde da empfehlen, mal sich Guides anzugucken. Für den gibt es halt unglaublich viele im Internet. Damit sollte man eigentlich ganz gut durchkommen, selbst wenn man kein Japanisch kann. Also es ist wirklich sehr zugänglich, auch ohne japanische Sprachkenntnisse tatsächlich.
Okay. Was man sagen muss, was hier vielleicht auch ganz wichtig ist, dass das Ganze hat, also die ganze Übersicht ist in Englisch gehalten. Also da stehen jetzt keine japanischen Symbole, da stehen dann Gold, Ring,
genau.
Player, Enemy, also für HP ist
genau.
Für die XP da und so weiter.
Ganz genau.
Also das hat man in Englisch und das ist ja schon mal wichtig, sage ich mal, dabei.
Ganz genau, ganz genau. Es hilft auch, dass ja die Eck-Konsole-Spiele auch alle so ein Interface haben, wo auch so ein bisschen, da ist ja die Anleitung auch drin und die haben auch immer noch so ein bisschen Anleitung auch auf Englisch. Also so ein bisschen Start, so zum Start und so, ein paar kleine Hinweise geben die sofort auch auf Englisch und da sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Sonst kann ich da wirklich empfehlen, wenn da ein paar Probleme sind, auch mal auf YouTube zu gucken oder sich einen Guide anzugucken, von denen, wie gesagt, sehr viele mittlerweile fahren nicht mehr, das Spiel ist von 89 und sonst kommt man da wirklich gut durch ohne Japanischkenntnisse tatsächlich, würde ich sagen.
Ja. was ich noch sagen, also noch an, also das Remake, das da jetzt erscheint am 7. Januar, also heute bei Podcast-Veröffentlichung.
Genau.
Gestern bei Podcast-Veröffentlung ist das. Genau, gestern.
Ach, Dienstag tatsächlich? Am Dienstag erscheint es? Ah, okay.
Eher okay. Am 7., genau.
Ah, der 7.
Dienstag erscheint. Was ein seltsamer Termin ist, muss ich sagen. Aber ich denke mal, da wird es eine Retail-Version geben.
Ja.
Weil normalerweise erscheinen nämlich alle eShop-Titel donnerstags. Also die reinen eShop-Titel. Mhm. Aber gut. Das ist ja in einer ganz anderen Stil gehalten. Das hat ja also diese Top-Down-Sicht und so weiter.
Ganz genau.
Das erinnert mich optisch tatsächlich eher an, also jetzt rein von der Perspektive und allem, an das Remake von Ys 1 und 2,
genau.
Also Ys 1 2 Chronicle Plus für den PC.
Ja, das ist, glaube ich, die gleiche Engine, die sie dann auch für Ys Origin genutzt haben. Und
also dafür sind, für Origins meinst
ja,
du
ja, genau. Die haben, das ist also,
okay, das kann sein.
Also Ozan Fergana hat die gleiche Engine, die auch Origins hat, und ich glaube auch Ys 6 hat die auch.
Okay.
Also das, und auch dies und auch hier das allererste Trails in the Sky, das allererste von der Trails-Reihe oder die ersten drei haben auch die gleiche Engine. Das sind so gerenderte.
Ja, aber bei Origins passt sehr gut, weil das sieht dem sehr ähnlich, dem Remake von.
Genau. Weil Ys 1 und 2 Chronicles, die haben immer noch so Pixelgrafik eher. Die haben so eher so eine Pixelgrafik und das
jetzt. Aber sie haben halt auch diese Top-Down-Sicht und darauf ging es mir, dass sie im Grunde für das Remake von Ys 3 von der 2D-Seitenansicht in eine Top-Down-3D-Ansicht gewechselt sind.
Genau, ganz genau.
Ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, sowohl natürlich, dass das Remake kommt, das ist halt dann gerade nach der Beliebtheit von Ys 9, das ja jetzt im Oktober, glaube ich, erschienen ist. 10 war es? 10, ich glaube 10 war es. Ja, Nordics meine ich, genau, war 10. Das hat ja irgendwie recht große Beliebtheit erlangt. Da kommt, glaube ich, nächstes Jahr oder sogar dieses Jahr eine erweiterte Version raus, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, also in Japan ist angekündigt, wie es im Westen aussieht, aber ich denke mal, die kommt auch, weil mittlerweile kommt ja von Ys alles in den Westen. Es gibt nur ein Ys-Spiel, das bis heute nicht in den Westen gekommen ist. Soweit ich es mit...
Der vierte? Der fünfte natürlich, der vierte gibt es auch das Remake, klar. Der fünfte natürlich, ja.
Ja, genau. Weil ich habe nämlich eine Chronologie von der Ys-Reihe mir rausgesucht gehabt, die beziehe ich aber nur auf die Spiele, die im Westen erschienen sind. Das heißt, Ys 5 ist da nicht aufgezählt, deswegen weiß ich nicht, wann dieses Spiel angesiedelt ist. Weil das ist nämlich, wie ich finde, sehr interessant, dass Ys 1 und 2 spielt als erstes. Ich nehme jetzt nur die von vom Hauptcharakter. Wie heißt
Adol,
der
nochmal? Genau.
Adol, gell? Adol, ja. Das ist das Spiel, da ist er 16, genau. 17. Danach kommt aber da direkt Ys 10, das aktuelle
genau,
Ys.
Genau, ganz genau, das spielt direkt nach Ys 2, ganz genau, chronologisch. Mhm.
Danach kommt dann der vierte Teil.
Von dem gibt es ja tatsächlich mehrere Versionen. Es gibt zwei Ys 4, die sind völlig unterschiedlich. Mit diesem Celceta, Memories of Celceta, haben sie versucht, das so ein bisschen in eins zu packen, da mit dem Remake, genau.
Genau, das sind die hier Listen. Und dann kommt nämlich erst Ys 3. Das heißt, der vierte und der zehnte Teil spielen noch vor dem dritten Teil. Das finde ich halt dabei so, dass danach geht es dann halt wild weiter. Dann kommt Teil 8, dann Teil 6, Teil 7, Teil 9. Genau. Also da haben sie gar nichts geordnet.
Ist überhaupt nicht geordnet. Die Spiele sollen halt eine Chronik der Abenteuer von Adol sein, die er selber am Ende seines Lebens aufgezeichnet hat, sozusagen.
Genau, und dafür, das finde ich interessant, das ist nämlich was ganz Altes in diesem Ganzen, in dieser Erzählweise, dass sowas nicht chronologisch erzählt wird. Der Autor, ich komme gerade leider nicht auf den Namen, von Conan
der Barbar.
Der hat nämlich genauso gearbeitet, als ob die Geschichten erzählt werden würden, und ein Erzähler erzählt ja Geschichten nicht chronologisch, der erzählt so, wie sie einfallen. Deswegen springt das hin und her. Da ist halt ganz am Anfang, ist es schon am Ende vom Conans Leben, und später wird es dann fast ganz am Anfang gesprungen, da mal mittendrin ins Schwang aus den Geschichten und so. So gehen einige solche Geschichten vor. Und das kann man hier bei Ys eigentlich auch sagen, dass sie die Lücken mit späteren Teilen, also jetzt mit dem zehnten Teil, haben sie jetzt die Lücke zwischen Ys 1 und 2 und Ys 4 geschlossen nochmal.
Robert
Ys 3 haben sich gedacht, Moment. Genau, ganz genau, Moment. Howard war es, ja. Und nach Ys 3 haben sich wahrscheinlich gedacht, Moment, der ist ja 19, im zweiten Teil war er 17. Was hat er denn erlebt, als 18 war? Weil man kann hier wirklich so durchgehen, es fehlen altersmäßig fängt an mit 16 im ersten Teil und im neunten Teil ist er 24. Das einzige Alter, das dazwischen fehlt, also zwei Stück sind es, aber 20 und 22 fehlen bisher, weil er in Ys 6 und 7, die auch aufeinander folgen, jeweils 23 ist. Also die beiden Abenteuer folgen wohl ziemlich direkt aufeinander.
Ja, es ist... Ja, da, also besteht noch viel Stoff für ganz viele Spiele, so, ne, was er da alles noch so erlebt hat.
Genau. Und man kann Giovanni in Zukunft gehen, 25, 26, also da ist ja noch viel Zeit. Natürlich, wir haben East Origin schon erwähnt. East Origin ist nicht nur so ein Sonderfall, weil da spielt ja Adel nicht mit. Das ist ein Spiel, das spielt 700 Jahre früher. Ganz
genau. Und das also vor allem East 5 anderen. Ist sowieso sehr interessant, was du eben erwähnt hast, das Einzige, was nicht übersetzt wurde, weil das ja auch im Super Nintendo, das ist ein Super Famicom erschienen ist in Japan.
Ne? Ja. Aber da ist die Frage, wie alt ist der in East 5? Weil vielleicht schließt das ja schon eine der Lücken, die wir da haben. Frage,
das weiß ich tatsächlich nicht. Da müsste ich nachgucken.
Das ist...
Wie alt ist er in East 5?
Das... Ja, ich wüsste es auch nicht. Ich finde auch gerade auf die Schnelle nichts. Aber gut, wir wollen da jetzt noch nicht zu lange drüber fachsimpeln. Nee. Für alle, die es interessiert, ist natürlich so ein E-Console-Spiel immer einen Blick wert. Man muss halt nur wissen, dass es leider die japanische Sprachhürde gibt. Und deswegen ein Spiel, das mich da besonders interessiert hat, über das ich reden will, das will ich nur kurz mal erwähnen, das ich unglaublich gerne spielen würde, ist A Murder Club.
Aber das ist
ja ein
genau, nur auf Japanisch halt. Ne?
Das kannst du komplett vergessen ohne Japanisch.
Ganz genau. Ja, Murder Club.
Und das finde ich halt schade.
Das stimmt. Gebe ich dir recht.
Ja. Das wollte ich nur anmerken. Aber gut. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema Eckkonsole und Ease und gehen mal zum nächsten Spiel erzähl. Über.
Was hast du denn mitgebracht?
Genau. Ich habe schon mal drüber gesprochen im letzte Woche gespielt. Das weiß ich. Und zwar will ich ein wenig über Drover for Zack
sprechen. Interessant, ja. Habe ich auch schon einiges von gehört.
Vor allem deshalb, weil ich der Meinung bin, das Spiel hat die Aufmerksamkeit verdient, weil es ein fantastisches Rollenspiel ist. Also so viel sei schon mal vorweggenommen. Das Spiel ist am 15. Oktober erschienen, also 2024, für die unter anderem die Switch. Und ist ein aus der isometrischen Perspektive gehaltenes Pixel-Rollenspiel. Lässt sich am ehesten so beschreiben. Man hat wirklich eine Pixel, also eine richtige Pixel-Grafik. Man darf sich seinen Charakter am Anfang selbst erstellen. Und die Geschichte dreht sich darum, dass, also wir leben in einem, es ist so ein bisschen germanisch-nordische Gesellschaft, würde ich sagen, so von der ganzen. Und eine Gruppe aus dem Dorf kommt zurück. Mit einem Edelstein oder wie man, ich weiß gar nicht, wie das genannt wird, das hat einen Namen. Und dieser Edelstein ist magisch, also er hat irgendwelche Kräfte und so weiter, deswegen nehmen die Druiden den sofort an sich, untersuchen den. Und eines Nachts bekommt dann der Hauptcharakter, also der, den wir spielen, den wir auch selbst benennen, mit, dass zwei der Druiden mit dem Stein das Dorf verlassen und sich halt dem Nebel im Wald nähern und so weiter. Und dann belauscht wir das Gespräch, der Stein hängt anscheinend mit der mystischen Welt zusammen, in der das Paradies warten soll und sie müssen diesen Stein dorthin bringen und so weiter und so fort. Natürlich geht das Ritual schief, der eine Druide stirbt, wir helfen dann der andere, also der Druidin, die dabei ist, müssen sie dann begleiten, gegen Monster kämpfen, weil wir können nur überleben, wenn wir es schaffen, dass uns einer der mächtigen Wesenheiten, Gottheiten mit in diese andere Welt nimmt. Das ist der komplette Prolog nur. Natürlich überleben wir als Einziger dann den Übergang in die andere Welt. Ich glaube, das überrascht jetzt keinen. und da müssen wir dann überleben. Und das ist wirklich dann erstmal, wir sind da in Lumpen gekleidet, ohne Waffe. Also erstmal einen Stock genommen, um zu kämpfen. Und alles geplündert, was wir finden. Wir kommen relativ bald in ein Holzfällerlager, in dem wir dann die ersten Quests erhalten, die ersten Belohnungen, bessere Kleidung und so weiter. Die Welt können wir theoretisch relativ frei erkunden, mal abgesehen, dass da Hindernisse wie Flüsse oder so sein können. Aber es ist nicht so ratsam, weil die Gegner skalieren nicht mit. Das heißt, wenn ich in die falsche Ecke laufe, dann warten da Gegner, die mich mit einem Schlag sofort töten.
Okay, also, aber es ist ja auch eher, also es ist aber Open-World-mäßig, ne?
Es ist eine offene, freie Welt, also wie gesagt, abgesehen von Hindernissen, die halt natürlich sind, zerstörte Brücke, Flüsse, Berg, also Hügel, Mauern oder sowas oder halt auch ein Stein, also einen Stein, also einen Erdrutsch oder sowas, das kann dir natürlich den Weg versperren. Die sind sich auch entsprechend platziert, um dich an manchen Stellen einzuschränken. Aber rein theoretisch kannst du dich überall da, wo du laufen kannst, das ist sehr weitläufig, frei bewegen. Also ich kann auch das Holzfällerlager ignorieren und direkt weiterlaufen zum Ruinenlager, wenn ich will. Also das kann ich theoretisch. Ob mir das was bringt, ist die andere Frage. Und ob ich das überlebe. Genauso ist halt die Frage, ob ich es überlebe, wenn ich sage, okay, die Straße ist zwar schön, aber ich möchte gerne in die Pampa laufen.
Ja, ist also meistens schlecht, so schlecht, wenn man schlecht ausgerüstet ist in einem Rollenspiel.
Genau. Einige könnten schon jetzt ein Spiel im Kopf haben dabei. Wenn ich jetzt noch erwähne, dass es eine absolut dreckige Dark-Fantasy-Welt ist, in der die auch sehr raue, dreckige Sprache benutzen und auch mal Fluchwörter und sowas, könnte der ein oder andere Gothic im Kopf haben. Und genau das ist der beste Vergleich von der Art her, auch wenn es natürlich ganz andere Perspektive ist. Ich habe auch schon gelesen, dass einige Magazine, Online-Seiten mit 2D-Gothic oder sowas das Ding bezeichnet haben und das passt auch sehr gut. Das ist ein sehr eigenständiges Spiel, das ist keine Kopie von Gothic oder sowas, das will ich nicht sagen. Aber es ist ganz eindeutig, dass es in diese Richtung von einem Gothic geht und das macht es verdammt gut. Es ist ein so gutes Rollenspiel, dass das Level-System, das Kampfsystem, das actionreich, also direkt ist, also Echtzeit, keine Runden oder sowas, dass die ganze Ausrüstung, die Quests, die Dialoge, die Geschichte halt darum, dass wir dann diesen Edelstein in diese Hauptstadt dort bringen sollen, dass die Welt natürlich nicht das Paradies ist, das dort versprochen wurde, dass da verschiedene Fraktionen sind, 2 Stück, die natürlich auch andere Ziele verfolgen und wir dürfen uns einer der beiden Fraktionen natürlich auch anschließen, was in verschiedenen Enden resultiert und so weiter und so fort. Also da gibt es auch einen hohen Wiederspielwert. Wirklich fantastisch umgesetzt, muss ich sagen. Also ein richtig, richtig klasse Spiel, das auf der Switch auch sehr, sehr gut läuft. Und sich
das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, wie es auf der Switch denn aussieht. Es ist ja auch für die anderen Konsolen noch für PC rausgekommen, ne?
Ganz genau, ja. Ich habe es auch auf dem PC gespielt, da läuft es auch sehr gut. Also ich habe PC und Switch mir angeschaut. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht den großen Unterschied. Die Auflösung auf PC ist natürlich ein bisschen höher, ja. Das hängt natürlich auch vom PC auch wieder ab und so weiter. Ist eigentlich logisch. Auch auf dem Steam Deck läuft es übrigens gut.
Ja, das wäre natürlich auch was perfekt dafür ist, ne? So, denke ich mir mal.
Ja. Also ich muss echt sagen, es ist ein richtig tolles Spiel und man verliert sich da auch sehr schnell darin, dass man unbedingt die Welt erkunden will und dann, wenn man halt auf einen harten Gegner trifft, einfach versucht, den zu besiegen. Weil, und das ist auch interessant, wenn ich gut ausweiche und gut abwehre, meine Ausdauer im Blick habe und gezielt angreife, kann ich auch starke Gegner besiegen. Das heißt, nicht jeder Gegner, der jetzt stärker als ich, ist es automatisch unbesiegt.
Achso, also kann man jetzt theoretisch auch mit einem größeren Gegner es schon relativ früh aufnehmen, wenn man nur lange Ausdauer hat und gut im Ausweichen ist sozusagen.
Wenn man, also ausweichen verbraucht zum Beispiel Ausdauer und auch ab, wenn man halt gut vorgeht, wenn man das den Kampf überlegt angeht, ja. Man muss sagen, es wird nicht bei jedem Gegner klappen, das sage ich direkt. Also es gibt Gegner, die wahrscheinlich viel zu heftig sind, die unmöglich sind. Aber ich denke, ich habe einige Kämpfe bestritten, bei denen ich gemerkt habe, ups, das ist eigentlich für meine Levelstufe wahrscheinlich und meine Ausrüstung wahrscheinlich noch viel zu hart. Aber ich habe es dann meistens geschafft. Es gibt Schwierigkeitsgrade, also das ist auch noch so ein Punkt. Das kann man auch einstellen. Ich glaube, 2 waren es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann auch 3 sein. Ich meine, 2 waren es. Und man kann sich bei der Charakterstellung auch auswählen, ob man einen Grundausrüstungsgegenstand mitnehmen will. Also man kann dann mehrere verschiedene Sachen auswählen. Ich weiß gar nicht mehr, was das eigentlich war. Ich glaube, einmal Geld, also ein Beutel mit Geld drinnen. Und so, dass man halt direkt am Anfang etwas besitzt und kein komplett leeres Inventar hat. Wenn man sich einen Spielstart ein bisschen erleichtern will. Finde ich eine sehr schöne Funktion. Da kann jeder das dann so spielen, wie er möchte.
Ah, okay.
Auch gerade wenn man halt jetzt ein Spiel, das sowieso zweimal durchspielt wegen den Enden, und das macht man automatisch, leider schon wegen den beiden Fraktionen, und es gibt nicht nur 2 Enden, das sei auch noch gesagt, da lohnt es sich halt dann auch zu sagen, okay, dann probiere ich das halt damit mal aus, oder man erleichtert sich beim zweiten Durchgang, um halt schneller durchzukommen oder so. Und ich sag direkt, die Erleichterung ist auch nicht wirklich lange wirksam. Also das ist wirklich nur so für einen Anfangseinstieg, und dann war es das schon wieder. Was ich noch nicht gesagt habe, man levelt natürlich, man sammelt Erfahrungspunkte und so weiter und so fort und kann auch in Attribute investieren dann. Aber wenn ich meine Sachen verbessern will, brauche ich auch den entsprechenden Lehrer dafür. Wie in Gothic. Das heißt, wenn ich jetzt nicht jemanden kenne, der mir beibringt, wie ich besser im Schwertkampf bin oder wie ich Fallen stellen kann oder den Bogen effektiver nutzen kann oder auch Tiere ausnehmen kann, tja, dann kann ich den Kram nicht oder ich kann ihn nicht sonderlich gut. Das heißt, ich muss den entsprechenden Trainer finden, die entsprechenden Punkte haben durch Levelaufstiege, die ich da rein investieren kann, also Lernpunkte, und halt den bezahlen können, je nachdem. Einige nehmen kein Geld, andere nehmen Geld. Das hängt immer dann davon ab, wie ich auch zu denen stehe. Einige bringen mir auch erst was bei, wenn ich eine bestimmte Quest erfüllt habe. Einige bringen mir nur was bei, wenn ich ihrer Fraktion angehöre. Dadurch kann ich aber dann die andere Fraktion natürlich nicht mehr nutzen. Es gibt sogar Ausrüstung, die ich, also Händler, die mir nur was verkaufen, wenn ich ihrer Fraktion angehöre, wodurch mir bestimmte Gegenstände nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ich der anderen Fraktion
ja
nicht
angehöre. Ach so, verstehe. Ja gut, okay. Das ist natürlich auch wirklich ein Anreiz, das dann auch mehrmals zu spielen. Ne?
Ja, also Gothic-Spieler kennen das auch alles. Es ist alles in der Hinsicht, das ist jetzt nicht so, aber es ist wirklich toll umgesetzt, und ich nehme den Gothic-Vergleich, weil es halt sehr naheliegend ist. Es soll aber nicht bedeuten, dass es jetzt eine Kopie ist. Es ist eher eine sehr gute Alternative für alle Gothic-Fans, die jetzt kein Problem mit diesem Pixel-Stil oder diesem 2D haben, also diesem Top-Down-Ansicht. Und die sollte euch echt nicht abschrecken, weil das Spiel ist trotzdem wirklich, wirklich dreckig und auch verzichtet auch nicht auf Blut oder sowas. Also das ist, hat einige sehr heftige Nebengeschichten, einige witzige Nebengeschichten. Ich sag nur Stichwort Alkohol und was das verursachen kann. Wenn man mit den falschen Leuten dann
trinkt. Ach so, okay, verstehe.
Ja, es ist wirklich ein also muss ich echt sagen, ich war echt überrascht, weil es für mich so, ich habe das Spiel nicht wahrgenommen, bis ich eine Pressemitteilung bekommen habe, hier, das Spiel erscheint bald.
Ist mir genauso irgendwie gegangen. Also ich hatte da auch vorher, also bevor du es tatsächlich, glaube ich, erwähnt hast, hatte ich da auch noch nichts von gehört. Mhm. Erst danach habe ich dann auf den ganzen Seiten und so dann auch mal so positive Berichte und Reviews gelesen. Und ja, es hört sich auf jeden Fall cool an. Haben wir denn schon was zu den Entwicklern gesagt?
Nee, noch nicht, aber dazu gleich ganz kurz. Wegen dem, weil Berichte, ich habe das Gefühl gehabt, dass bei vielen im Vorfeld untergegangen ist, weil die Berichte oft erst sehr spät kamen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie, ich glaube, das Ding war sogar in der Early Access Phase, wenn ich ganz täusche. Bin mir nicht mehr 100%, kann auch ein anderes Spiel gewesen sein. Aber ich habe das Muster schon Anfang September bekommen, obwohl das Spiel erst am 15. Oktober erschienen ist. Noch in einer nicht ganz fertigen Version habe ich also den Anfang gespielt. Weil ich denke, sie wollten, dass das möglichst früh dann auch die Tests gibt.
Verstehe.
Ja, und ich kann das Spiel wirklich jedem nur empfehlen. Also ich bin der Meinung, es ist ein tolles Spiel. Und zu den Entwicklern, ja, zu denen wollte ich doch auch definitiv was sagen, weil Drover ist entwickelt von Just2D. Das ist auch das erste Spiel von denen. Also sie hatten bisher noch kein anderes Spiel. Und das ist ein kleines Team, 6 Personen aus Magdeburg. Also es ist ein deutsches Spiel auch. Genau.
Genau wie Gothic, ne?
Ja.
Ist ja cool.
Ja. Und ja. Das muss ich echt sagen, also für mich echt überrascht. Die sagen übrigens auch ganz klar, dass Spiele wie Morrowind und Gothic sie inspiriert haben. Also die sagen gar nicht erst, dass es nicht der Fall ist. Das sind auch alle eher jung, würde ich sagen, vom Alter her. Die sind mit solchen Spielen einfach aufgewachsen, klar. Ganz klar.
Ist das natürlich auch eine ganz gute Alternative jetzt, auch wo Piranha Bytes ja leider nicht mehr existiert. Ne? Ist es ja auf jeden Fall.
Ja, wir kriegen das Gothic Remake und da habe ich schon Hoffnung, ehrlich gesagt, dass es gut werden könnte. Und ich muss ja eh sagen, dass ich bei Piranha Bytes schon lange der skeptisch war, ob die überhaupt noch ein gutes Spiel ein richtig gutes Spiel hinbekommen hätten, weil schon die Alex-Spiele fand ich ja nur noch durchwachsen eher. Die waren nicht schlecht, aber bei weitem nicht das, was sie früher mal abgeliefert haben. Und auch Risen war. Ich mit dem ersten, den mochte ich sehr gerne, aber schon Risen 2 und dann auch Risen 3 waren immer noch gute Spiele, aber haben mich bei weitem nicht mehr so mitgerissen. Deswegen, also ich denke, es hätte Piranha Bytes vielleicht gut getan, wenn sie selbst das Gothic Remake hätten machen dürfen. Aber ja, wir wissen nicht, warum sie es nicht machen. Es gibt da verschiedene Aussagen zu, die wir hier jetzt auch so nicht, weil wie gesagt, alles nicht bestätigt und so weiter. Wir wollen da jetzt nichts Falsches auch äußern, sondern niemanden in irgendeiner Weise fälschlicherweise jetzt, was ich, Sachen, Behauptungen wiedergeben, die irgendwie aufgestellt wurden von Leuten. Aber du hast recht, es ist sehr schade und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Just2D mit Drover erfolgreich ist und auch weiterhin solche Spiele abliefern kann. Definitiv,
auf jeden Fall.
Ja. Und wäre auch gespannt, was sie als nächstes, ob dann Drover 2 kommt, ob sie sich wieder was Neues ausdenken, ob sie vielleicht ein ganz anderes Genre oder zumindest anderes Setting gehen. Aber ich bin definitiv gespannt, was da kommt, weil das ist ein verdammt starker Debüt-Titel
für dich. Und Studio. Dafür auch nur 6 Personen, ne? Also alle Achtung. Also ich guck's, also ich hab's noch nicht gespielt, aber das alles macht mich sehr, sehr neugierig auf jeden Fall. Guck ich mir auf jeden Fall mal an.
Ja, also das ist. Lohnt sich. Definitiv.
Ja, cool.
Ja. Ja, kostet übrigens, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, 24,99. Finde ich für so ein Spiel vollkommen in Ordnung. Ist natürlich jetzt nicht das super längste Rollenspiel, also da könnt ihr jetzt kein, was weiß ich, was vergleiche ich am besten?
Morrowind hast du gesagt,
100 Stunden-Spiel erwarten oder sowas.
Ist es auch wahrscheinlich auch jetzt vom Umfang her jetzt auch kein Oblivion oder Skyrim oder so, schätze ich mal. Ne?
Nee, also wenn man sich auf die Story vorwiegend konzentriert, wird man so, denke ich, in 25 Stunden durch sein. Vielleicht kann man es auch schneller schaffen, je nachdem, wie man sich anstellt. Wenn man, ich denke, alles mitnehmen will, dann wird man irgendwo zwischen 40 und 50 Stunden, denke ich, brauchen. Man kann natürlich immer auch länger brauchen, das darf man nicht vergessen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie oft läuft man irgendwo zurück, ohne dass es zwingend erforderlich war und so weiter. Das ist auch der eigene Spielstil, beeinflusst sowas ja auch immer ein bisschen. Aber ich würde sagen, so je nachdem, würde ich mal sagen, braucht man für das Spiel 25 bis 50 Stunden. Je nachdem, was man mitnehmen will. Und ich denke, es ist plus dann natürlich weitere Durchgänge für weitere Enden und so weiter.
Ja, klar. Bietet auf jeden Fall auch wahrscheinlich auch von den ganzen Wegen, die man nehmen kann und so, dann wirklich viel Wiederspielwert.
Ja, man sollte jetzt nicht so tiefgehende Entscheidungen erwarten, wie sie zum Beispiel ein Gothic oder andere Rollenspiele bieten. Es bietet Entscheidungen, aber jetzt nicht so viele und auch nicht immer welche, die sich so krass auswirken. Aber manche haben mich dann doch überrascht und auch erst, dass sie erst spät sich ausgewirkt haben, nicht sofort.
Okay, verstehe.
Also da ist natürlich noch Luft nach oben, aber man muss auch sagen, ich finde auch gerade, dass es so kompakt ist und nicht wieder 100, 150 Stunden oder sowas. Dadurch macht es mir mehr Spaß. Also ich spiele auch gerne ein zweites Mal.
Ja, eben, definitiv. Also ich, haben wir ja auch, glaube ich, schon mal von gesprochen, dass auch Spiele immer heutzutage schon teilweise zu lang sind manchmal.
Ne? Ja. Müssten wir eigentlich irgendwann mal in einem
Podcast ausführlicher
besprechen. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das wäre dann, wie gesagt, ein Thema für ein andermal und ich denke, zu Drover habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Es gibt übrigens, das habe ich vergessen, es gibt übrigens keine direkte Sprachausgabe in dem Spiel. Es gibt da vorwiegend Text.
Ah, okay.
Und bis jetzt auch im Intro ein
bisschen. Bis jetzt gibt es das Spiel auch nur digital, ne?
Ja, soweit ich weiß, bisher nur digital. Also ich meine, es gibt keine physische Version. Zumindest habe ich keine gesehen gehabt und wenn, dann wäre sie neu, aber ich meine, nein, es gibt bisher keine. Es gibt Sprachausgabe im Intro, es gibt immer wieder mal so leichte, kleinere Wörter, die sprechen, aber man muss viel halt lesen. Dazu muss man halt auch bereit sein, dass man die Texte liest.
Ja. Gut, das sollte jetzt einen Rollenspieler nicht abschrecken. Eigentlich.
Nee, glaube ich auch nicht. Zumal die Dialoge echt gut geschrieben sind. Es gab im Deutschen teilweise noch ein paar Fehlerchen, was bei einem deutschen Studio schon seltsam ist. Die gibt es aber auch im Englischen, würde ich sagen, in den Texten. Deswegen ist es verschmerzbar und das ist auch nichts, ist wirklich Schlimmes. Gibt übrigens neben Deutsch und Englisch auch Französisch. Ja. Für alle, die Französisch können oder so, oder gerne Französisch spielen wollen. Kann ja auch sein.
Soll,
kann man ja nie ausschließen. Genau, gut. Damit war es das mit Drover und ich würde nochmal an dich abgeben für unser drittes Spiel heute, das ja auch du
mitgebracht Genau, das dritte Spiel habe ich auch mitgebracht, über das wollte ich auch schon eine ganze Weile mal reden. Ich habe es hier schon mal erwähnt im Podcast und das gibt mir jetzt dieser Roundup jetzt mal hier die Möglichkeit, da länger mal drüber zu sprechen. Es handelt sich dabei um Lorelei and the Laser Eyes. Hast du das Spiel mal gespielt? Direkt mal vorbei.
Nein, ich weiß, dass ich erinnere mich noch an die Ankündigung des Spiels und weiß noch, dass ich bei der Ankündigung interessiert war an dem Spiel und dann ist es aus meiner Aufmerksamkeit irgendwie verschwunden und dann habe ich mitbekommen, dass es jetzt dann verschoben wurde damals, wie gesagt, das ist ja auch eine Weile her, dass angekündigt wurde, ich glaube 2020 oder so müsste das sein oder sogar, nee 2022 war glaube ich, ist schon eine Weile her, 22 wurde es angekündigt, genau, 22 war es.
22, okay.
Dann wurde es verschoben und ist dann dieses Jahr, wie ich dann erst später mitbekommen habe, im Mai bereits.
Genau, es ist zuerst im Mai für die Switch und für den PC erschienen und jetzt im Dezember, am 3. Dezember dann auch für die PS4 und die PS5.
Siehst du, das habe ich dann schon wieder nicht mehr mitbekommen, dass es auch noch PS4 und PS5
ist. Genau, aber es ist jetzt, es ist auf jeden Fall jetzt für alles erhältlich, außer für die Xbox-Konsolen. Entwickelt wurde das Spiel von Simogo, das ist ja dieses schwedische Studio. Kennen einige vielleicht von Sayonara Wild Hearts, das habe ich allerdings nicht gespielt, muss ich sagen. Kennst du das? Ich weiß nur, dass das irgendwie so mit Motorrädern ist, irgendwas.
Ja, ich habe mal was von gesehen, aber selbst gespielt habe ich es nie. Muss ich ehrlich sagen, hat mich nie so gereizt, das Spiel.
Genau, aber...
Ist ja nicht das Einzige, das die bisher entwickelt haben, aber das
genau,
Einzige
Genau, das namhafte. Ist das, was jetzt am bekanntesten wahrscheinlich ist. Genau, also Lorelei and the Laser Eyes, es ist ein Puzzlespiel, muss man dazu sagen. Es ist ein Puzzlespiel, sieht aber auf den ersten Blick erstmal aus wie ein Survival-Horror-Spiel, weil es so die gleichen es hat so feste Kameraperspektiven und man erforscht halt zu hauptsächlich ein Hotel, also ein altes Anwesen. Ja? Man spielt eine junge Frau, die wurde von irgendeinem exzentrischen Regisseur in dieses Hotel in Mitteleuropa. Es soll in Mitteleuropa sich befinden, dieses Hotel. Das Hotel heißt das Hotel letztes Jahr. Also kann man davon ausgehen, dass es vielleicht in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern sich befindet. Und soll in diesem Hotel an einem seltsamen Kunstprojekt Film teilnehmen. Und man beginnt das Spiel halt am Auto. Die junge Frau ist mit dem Auto da angekommen. Man steigt aus und läuft erstmal dann ein Stückchen durch den Wald, um dann zu dem Anwesen zu gelangen. Um dann überhaupt in das Anwesen zu kommen, muss man dann auch schon Rätsel lösen. Also es ist jetzt wirklich so, dass das quasi so ist, als wenn, das klingt jetzt irgendwie doof, aber als wenn sich ein Survival-Horror-Spiel ausschließlich auf die Rätsel konzentriert. Es ist jetzt nicht direkt Horror, ist aber ein bisschen gruselig, ist es schon, hat auch einige ziemlich gruselige Passagen und wird auch später sehr surreal, das Ganze. Das Besondere ist, dass die Rätsel wirklich sehr komplex teilweise sind und auch viel, auch da, also ich musste mir tatsächlich Notizen machen, also man muss sich wirklich Sachen aufschreiben, da die Rätsel auch ineinander greifen oder auch nicht, also man kann die auch nicht linear lösen, also man kann die auch eins dann, eins später oder es ist schwer zu beschreiben, ohne das selber irgendwie zu spielen. Es ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich, das Spiel. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel über die Story oder und so, oder warum das auch diesen Titel hat und so weiter, das kommt alles später im Spiel. Aber es ist am besten, wenn man wirklich so wenig wie möglich über das Spiel, über die Handlung weiß und über so wenig wie möglich über die Rätsel auch weiß. Die Rätsel sind erstmal auch so, dass man Dokumente findet, irgendwelche Geheimbotschaften entziffern muss und so weiter, die oder in irgendwelchen Räumen irgendwas machen muss. Dazu kann man, und das Gebäude erschließt sich dann einem halt, je weiter man voranschreitet, desto mehr kann man dann auch von dem Gebäude erforschen. Deshalb meine ich halt Survival-Horror irgendwie. Also ich finde es ein wirklich tolles, sehr gelungenes Spiel. Auch der Grafikstil ist sehr interessant. Es ist nämlich hauptsächlich in Schwarz-Weiß gehalten, das Spiel. Nur mit vereinzelten Farbtupfern und dann in Rot meistens, die es irgendwo gibt. Wenn irgendwas, eine Lampe leuchtet oder irgendwas anderes, das ist dann Rot. Das gibt dem Ganzen noch einen ganz, ganz eigenen Stil. Und ich finde es, also es hat mich wirklich sehr überrascht und wirklich sehr begeistert, dieses Spiel. Also ich kann es wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, das Spiel, das mich echt gut gefallen könnte. Mhm. Jetzt die Frage. Es gibt ja keine Nein. Gegner, man kann auch nicht sterben. Es gibt auch keine wirklich Schockmomente.
Ja, da will ich jetzt auch nicht zu viel.
Also mit Schockmomenten meine ich jetzt wirklich diese typischen Horror-Schockmomente, die viele Horrorspiele nutzen.
Nee, sowas gibt es nicht. Es hat eine ziemlich gruselige Atmosphäre teilweise. Hat auch, würde ich sagen, Horrorelemente, aber nee.
Ich meine jetzt halt diese plumpen Schockmoment-Dinger da, die halt gerne.
Nee, nicht, dass ich wüsste, nein.
Ja. Nee. Gut. Was wollte ich noch fragen? Wie lang ist das Spiel?
Schwer zu sagen. Ich glaube, vielleicht so 15 Stunden ungefähr, würde ich jetzt sagen. Oh, ist es schon.
Für so ein Spiel finde ich vollkommen in Ordnung.
Genau. Genau.
Ja. Also, dafür muss ich sagen, das kann man machen. Also,
man kann sagen, dass das ganze Anwesen eine große Puzzlebox ist, die man Stück für Stück aufdröselt, sozusagen. Also es ist wirklich sehr interessant.
Und, ja, finde ich, klingt auch sehr interessant. Kostet, wenn ich es richtig gesehen habe, 22,99.
Genau. Es ist gerade jetzt, doofe ist, wo wir den Podcast aufzeichnen, gibt's einen Rabatt. Aber dieser Rabatt ist am 7.1. schon vorbei. Das heißt,
bevor der Podcast erscheint, ist der
Rabatt leider vorbei. Genau. Ist das Angebot leider vorbei.
Ja. Genau. Mhm. Trotzdem, ich denke, also der Rabatt ist auch nicht sonderlich groß,
nee,
um zu sagen. Wir reden hier von einem 25% Rabatt. Also da gibt es bestimmt später noch Aktionen, bei denen er mehr rabattiert
wird,
das Spiel. Ist aber auf jeden Fall ein Spiel, bei dem ich überlege, mir da mal einen Blick drauf zu werfen. Vielleicht sogar auf der PS5 dann eher.
Es läuft gut. Es ist ja tatsächlich auch mit auf der Switch als erstes erschienen. Also ich habe es auf der Switch auch gespielt. Konnte da jetzt keine irgendwelchen Nachteile oder technischen Probleme erkennen, tatsächlich.
Okay, gut. Dann vielleicht doch auf der Switch, weil sowas spielt man ja
auch
gerne.
Genau, das könnte auf jeden Fall sein, ja. Ganz genau. Genau. Ja. Also wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, da das Spiel wirklich davon lebt, dass man das selber herausfindet. Aber es ist teilweise wirklich, wie sagt man so schön, Mindbending. Also das bringt die Gehirnwindungen sehr auf Trab, das Ganze. Und man denkt, ui, okay, und also...
Mag ich solche Spiele, bin ich ganz ehrlich. Also, für mich ist das wahrscheinlich ein Top-Spiel. Ich muss gucken, wann ich es spiele, weil
erst
also Zeit finden
natürlich.
Und so. Aber das werde ich mir definitiv vormerken. Ich habe es mir schon auf die Wunschliste bei der Switch gerade gepackt.
Ja, und ich meine, wir können dann ja auch, wenn wir dann nochmal einen Podcast haben und du hast es gespielt, können wir dann ja in unserer Kategorie da letzte Woche gespielt, dann auch gern dann nochmal drüber sprechen.
Können wir gerne dann auch nochmal machen. Ich glaube, Jonas hat es gespielt. Zumindest hat erstmal. Ich weiß, dass er an dem Spiel interessiert war.
Ja, passt.
Ich meine, er hat es auch gespielt, aber ich bin mir nicht ganz sicher mehr gerade. Also, ich weiß gerade nicht 100%. Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ja, wir haben dann, denke ich, auch heute sehr unterschiedliche Spiele vorgestellt. Wir hatten zwei Rollenspiele, aber zwei andersartige Rollenspiele. Ein sehr altes mit dem Egg-Konsole-Spiel, das aus Japan, dann Drover. Und natürlich ist Lorelei in The Laser Eyes. Ich hoffe, ihr habt da auch ein Spiel für euch entdeckt. Also empfehlen können wir sie alle. Bei Wanderers of From East könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt sagt, euch ist das nichts mit diesem Japanisch und so weiter, euch das Remake, das jetzt am 7.1. erschienen ist, anschauen. Das lohnt sich
definitiv auf jeden auch. Fall. Auf jeden Fall.
Und das ist eine gute Alternative, um halt diesen dritten East-Teil nachholen zu können. Ist übrigens auch das, was in der Chronologie dann gelistet wird. Es wird das nicht das Original in dem Sinne gelistet. Sie listen tatsächlich dieses Remake da rein, weil sie halt für die Remakes dann auch gerne mal Anpassungen vornehmen. Nehmen sie dann gerne die Remakes rein.
Aber das Remake, das ist so ein absolut cooles Action-Rollenspiel. Ich kann es nur empfehlen. Also es ist eines der besten Action-Rollenspiele, die ich gespielt habe.
Das Remake. Also das Remake oder das Original. Das Remake, okay. Gut. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Podcast von heute. Zum Abschluss erinnere ich nochmal an die MMAG Awards und das damit verbundene Gewinnspiel. Schaut einfach auf n-mac.org vorbei oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, X und Instagram. Da werden wir findet ihr auch entsprechende Beiträge dazu mit dem Link zum direkt halt dem Artikel mit der Abstimmung. Und wir werden auch regelmäßig was dazu natürlich auf den Social-Media-Kanälen posten. Das heißt, ihr müsst da nicht lange suchen. Meistens sollte so mindestens zweimal die Woche da auch was zu kommen auf den Social-Media-Kanälen, damit ihr auch immer aktuell was findet, beziehungsweise sie sind auch entsprechend angepinnt bei Facebook und X, die Beiträge, damit ihr die immer sofort seht. Genau, so viel dazu und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie und ich sag mal, Markus,
du darfst wieder anfangen.
Was hast du denn letzte Woche
gespielt? Ich habe gespielt. Einmal habe ich Metaphore Fantasio weitergespielt. Ich glaube, das wird mich auch eine ganze Weile noch verfolgen, weil das ist ja auch, wir haben eben darüber gesprochen, dass die Spiele ja auch immer länger werden und es ist halt ein Atlus-Rollenspiel und deshalb definitiv im dreistelligen Stundenbereich, schätze ich mal. Und ich finde es immer noch super. Ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir hatten auch jetzt bei den Charakteren, ne, unsere Lieblingscharaktere 2024 bei unserer Redaktionsdiskussion, da ist ja auf jeden Fall bei uns beiden Metapher auf jeden Fall aufgetaucht, ne? Und gerade Hulkenberg zum Beispiel als Charakter ist toll, also die Charaktere sind wirklich super, die Story finde ich gut. Wo ich ein bisschen Abstriche machen muss, ist wieder das Dungeon Design. Es sind einige, wie siehst du das?
Ja, stimme ich dir zu. Also ich habe noch nicht
durchgespielt. Ich auch nicht.
Dran, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde zurzeit auch keine Zeit dafür, weil ich einfach andere Sachen zu spielen habe noch, die momentan aus verschiedenen Gründen Priorität haben müssen, leider. Wobei ich sie auch gerne spiele, deswegen ist das immer in Klammern zu setzen. Aber muss ich sagen, ich mag die Story unglaublich gerne, ich mag die Charaktere, ich mag die Welt und alles, was sie erschaffen haben, aber die Dungeons haben mich jetzt zum Großteil
sind okay.
Ich habe schon schlechtere Dungeons gesehen, aber ich habe schon deutlich bessere
gesehen. Also das ist sowieso immer noch so.
Was jetzt nicht, ich meine nicht die Thematik der Dungeons meistens, ich meine eher den Aufbau der Dungeons.
Die sind halt auch relativ lang, auch alle. Ne? Und, und ich muss sagen, so, ich meine auch die Gegner, ich war ja relativ gehypt von den ganzen Monster-Designs, so mit Hieronymus Bosch und so. Und die sind auch ganz toll, aber ich finde dann schon, dass ein Großteil der Gegner doch dann eher ein bisschen standardmäßig ist, überraschenderweise, so finde ich so.
Ja, sie haben sich halt wirklich bei den besonderen, ich glaube, sie wollten diese Gegner besonders halten und nicht inflationär einsetzen und deswegen haben sie auf Standard Charaktere dazugesetzt. Ich denke, das ist so der Hintergrund dabei.
Wahrscheinlich, ja.
Und den kann ich auch verstehen.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es ist ein tolles Spiel, definitiv. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und ja, aber das wird bestimmt noch eine Weile brauchen, bis ich es durch habe. Also das wird noch eine ganze Zeit dauern.
Ja.
Genau, das andere Spiel, das ich gespielt habe, auch endlich mal, muss ich sagen, ist Visions of Mana. Das hast du, glaube ich, auch gespielt letztes Jahr, ne, oder?
Ja, aber auch da muss ich sagen, aus Zeitgründen leider noch nicht, auch wenn ich sehr, sehr weit bin und fast am Ende bin, noch nicht ganz beendet.
Ja, also ich finde es ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Und auch, was ich so toll finde, ist immer die neue Landschaft in dem Spiel zu sehen. Also ich finde so die... Sorry. Ich gerade einen Frosch im Hals. Gerade die, diese großen, weiten Blicke und so und diese tollen, verträumt märchenhaften Landschaften, ganz, ganz toll. Und auch das Gameplay ist sehr Secret of Mana oder Mana, wie für die Mana-Reihe üblich. Und die Charaktere sind auch nett und irgendwie ist es ein schönes Spiel einfach irgendwie. Den alten Geist der Mana-Reihe gut wieder rüber, sozusagen, würde ich jetzt sagen.
Ja, finde ich auch. Also für mich ist eines der besten Spiele des Jahres, also jetzt nicht das beste Spiel und ich habe auch bessere gespielt, keine Frage, aber ich mochte es sehr gerne. Es ist wieder mal ein sehr gutes Mana-Spiel nach
langer Durststrecke
bei Mana so, leider. Es hat seine Schwächen, dazu gehört auch leider zum Teil die Geschichte. Die ist nicht schlecht, aber halt auch nicht überragend. Trotzdem habe ich sie gerne erlebt, weil sie irgendwie ist charmant, muss ich sagen. Ich finde das Ganze.
Ja, Charme, so genau. Das Charme. Ist, ich glaube, damit kann man es am ehesten auch beschreiben. Dieser ganze Charme der Mana-Reihe, auch die Monster, die man kennt und so und die Zaubersprüche, Gegenstände und so. Ne?
Genau, dazu kommt halt die schöne Welt, die auch sehr interessant gestaltet ist, also sehr abwechslungsreich, sehr interessant ist. Ich mag die Charaktere auch sehr gerne, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht die ausgeklügelsten Charaktere des Genres sind oder so. Aber ich mag sie, ich mag das Spiel echt gerne. Also ich verstehe, wenn jemand das Spiel nicht so gerne mag, wenn es auf Dauer zu eintönig werden würde, wenn man bei der Geschichte ein bisschen mehr erwartet hat und so weiter. Aber für mich ist das komplett in Ordnung, weil es ist eigentlich das, was ich von Mana erwarte.
Genau, so würde ich es auch sagen.
Und sogar noch ein bisschen mehr, weil es einfach, ja, eben durch die neue Grafik, durch die Perspektive, durch das ganze moderne Element, die modernen Gameplay-Elemente und so weiter. Und trotzdem ist es schön, dieses gewisse Oldschool-Faktor der Mana-Reihe hat sich erhalten. Das mag ich bei dem Spiel einfach.
Und wie gesagt, auch so grafisch ist es halt wirklich, wirklich hübsch. Also gerade so einige, die Landschaft und man sieht da auch so viel. Also die Landschaft wechselt auch so oft, finde ich auch. Ne? Also man kommt sehr, sehr schnell in ganz neue Gebiete, ob das jetzt Schnee ist oder Dschungel oder irgendwelche Küstengegenden und so weiter. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich.
Ganz genau, also das muss ich auch sagen und das ist halt einfach, ja, es macht einfach viel dabei aus, das muss man einfach so sagen. Klar, es könnte bessere Spiele geben, keine Frage, aber ich bin mit dem Spiel absolut zufrieden und ich habe gerade überlegt, ich glaube, es müsste das allererste komplett neue Mana-Spiel für nicht-Mobile, ich ziehe jetzt die Mobile-Titel, die zwei, die da erschienen sind zwischendurch, ich glaube, das hießen Rise of Mana und Echoes of Mana. Die zähle ich erstmal nicht dazu. Aber rein davon, auch das Remake von Trials of Mana zählt nicht. Auch wenn es natürlich ein komplett anderes Spiel ist, also von der Art her, als das ursprüngliche Rise of Mana, ist es trotzdem ein Remake. Aber das hat ja so die Rückkehr der Reihe befördert, 2020. Aber davon jetzt mal abgesehen, wobei schon Secret of Mana das Remake ja dazu beigetragen hat, war Heroes of Mana 2007 auf dem DS das letzte richtig neue Mana-Spiel.
Das hätte ich
mir
tatsächlich auch gesagt. Krass. Also, wer ist das? Nee,
also, genau, wer... also, das ist so. Weil der Rest sind entweder Remakes oder Mobile-Titel gewesen. Oder Collection, die zählt. Und das ist halt alles, es sind neue Spiele, ja, gerade das Remake von Trials of Mana hat ja das Ganze überhaupt auch erst im Westen gebracht, richtig, weil die Collection of Mana hat vorher Trials of Mana ja schon mal rüber, aber trotzdem, Auch das Remake von hier, das Adventures of Mana, was ja ein Remake des allerersten, also das ursprüngliche Mystic Quest, beziehungsweise Final Fantasy Adventure war. Bei dem ich immer noch nicht verstehe, warum es das Ding bisher nur auf Android, iOS und PS Vita gab. Warum es davon noch keine
Portierung gibt.
Weil das war echt nicht schlecht.
Das verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Gute Frage.
Ja. Das ist, ich kapiere es nicht, weil das ist echt nicht schlecht gewesen und es ist leider bis heute nicht auf anderen Systemen erschienen. Aber ja, Visions of Mana hat einfach die Reihe für mich jetzt wieder richtig zurückgebracht. Ich hoffe, dass das Spiel erfolgreich genug war, dass Square Enix daran auch
festhält. Ja, das Studio ist ja leider, glaube ich, geschlossen worden, ne?
Ja, ich meine schon. Aber das ist, also dieses Oka-Studio war das ja, die da hinterstand. Da weiß ich nur nicht, ob das jetzt mit dem Misserfolg des Spiels hier zu tun hat, weil die haben ja nicht zu Square Enix gehört. Die waren ja, sind ja Teil von NetEase Games, also das ist, glaube ich, ein chinesisches Unternehmen. Und, ja. Das war aber, ist auch sehr schnell nach Release, glaube ich, passiert, dass das Studio geschlossen wurde. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich damit zu tun hat. Ich denke eher, dass sie kein Projekt mehr für das Studio hatten und dann gesagt haben, okay, dann war es das. Das kann gut
sein, aber ich glaube, der.
Aber man weiß,
ich glaube, der Director ist aber von Square dann angestellt worden, soviel ich weiß.
Ich weiß gar nicht, ob es nur. Ich meine,
oder sogar mehr als der
Director, die angestellt wurden. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle, ich hoffe, dass sie daran festhalten und weitere Mana-Spiele bringen. Es muss ja jetzt nicht alle jedes Jahr eins erscheinen. Wenn da alle 3-4 Jahre ein neues Mana-Spiel kommt, bin ich schon glücklich.
Eben, ich meine, seit 2007. Ja. Das ist unfassbar eigentlich.
Ja. Wie gesagt, Remakes und so jetzt nicht mitgezählt. Also es war jetzt nicht so, dass die Reihe komplett verschwunden war. Aber sie hat halt vorwiegend durch Remakes gelebt. Man muss halt auch sagen, dass nach Heroes of Mana erstmal 6 Jahre Pause war und dann halt bis 2016 sogar mit Adventures of Mana auf der Vita ja sowieso nichts Richtiges kam. Also ich, wie gesagt, Mobile-Titel sind ja immer so ein Sonderfall. Die sind nicht immer schlecht. Aber sie sind halt auch meistens jetzt nicht so eine Ergänzung für die Geschichte sowas. Diese wenigsten Mobile-Spiele sind wirklich, also es gibt Story-lastig und auch die Mana waren haben relativ Story-lastig, aber es ist nochmal ein Sonderfall, deswegen werte ich die etwas anders. Wenn es jetzt wirklich richtige große Spiele wären, wie das Adventures of Mana, das ja auch Mobile und PS Vita war, wäre das nochmal was anderes, dann würde ich das anders werten. Aber gut, lange Rede. Wir wollen nochmal über letzte Woche gespielt und
Erzähl mal, was hast du gespielt?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich sehr sprunghaft die letzte Zeit
war. Bin ich auch.
Ich erwähne jetzt mal die Spiele, die ich vor allem jetzt nun seit dem letzten Podcast gespielt habe. Also ich werde mich auf eins wahrscheinlich fokussieren. Und zwar Phantom Brave The Hermuda Triangle Remastered. Ah, okay.
Ja, ich... Nipponichi, was? Ne?
Genau. Es ist ein sehr altes Spiel, ursprünglich 2004 für die PlayStation 2 erschienen als Phantom Brave. War damals auch das allererste Spiel tatsächlich, das NES America veröffentlicht hat. Also das Spiel war so das erste Ding, was diese Ableger von Nipponichi dann veröffentlicht hat. Aber es hat nie Nachfolger bekommen. Also es war Phantom Brave und dann gab es aber Portierungen bzw. Neuauflagen. Es gab dann Phantom Brave, The Hermuda Triangle. Erst kam Phantom Brave, ich hab vergessen, für die Wii kam eins raus. Ich hab gerade vergessen, wie der Untertitel war. Das hat es sogar nochmal erweitert um Storystrang. Der hieß dann Another Marona. Marona ist die Hauptfigur aus Phantom Brave. We Meet Again war der Untertitel von der Wii-Version, genau.
Ah, okay.
Das kam 2009 raus. Allerdings nicht in Europa, muss man dazu sagen. Und dann kam 2010, 2011 noch eine PSP-Version, die dann auch diesen Untertitel The Hermuda Triangle getragen hat, also die jetzt da ist. Hat auch die Wii-Inhalte gehabt und nochmal ein bisschen neue Sachen hinzugepackt. Das ist auch in Europa erschienen. 2016 kam dann die PC-Version des Spiels als Phantom Brave PC, die auch alles aus den anderen beiden Versionen, also von PSP und Wii mit übernommen hat. Und jetzt haben sie dann noch mal, dann kam in der Prinny Presents NES Classics Volume 1 Compilation das Spiel für die Switch nochmal raus. Und für den PC. Zusammen mit, was war noch mit drin in der Collection? In der Collection waren noch Soul Nomad and the World Eaters. Das waren die beiden Spiele drin. Da habe ich es auch gespielt, tatsächlich auf der Switch. Und jetzt nochmal für die PS5 als Remaster mit massiven Erweiterungen. Höhere Auflösung, verbesserte Charaktermodelle und Umgebungen, 120 FPS Unterstützung und so weiter und so fort. Also vor allem technisch natürlich. Ist ein Strategierollenspiel, in das man sich reinarbeiten muss, das ein sehr eigenes
Nipponichi halt auch, ne?
Ja, ich finde es gar nicht so komplex. Also ich habe schon deutlich komplexere Nipponichi-Spiele gespielt. Das hier finde ich, man muss sich reinarbeiten, aber es ist für mich verständlicher, das Ganze. Nachvollziehbarer. Es ist nicht so um die Ecke geführt, die Spielsysteme, meiner Meinung nach. Und zwar funktioniert das so, Marona beschwört Phantome. Also die kann man beschwören gegen Geld. Das sind dann die Charakterklassen. Die kann man selbst benennen. Und das ist halt dann eine Klasse. Man hat halt Küre, einen Soldaten, einen Krieger, eine Magierin oder Hexe, glaube ich, war es. Hexe. Man kriegt am Anfang erstmal Ash, das ist der zweite Hauptcharakter, der so auf sie aufpasst, weil sie ist eine Waise. Die Eltern sind gestorben. Ash war früher ein Kamerad ihrer Eltern, ist aber halb gestorben. Durch den Zauber von Maronas Vater konnte er überleben, ist aber ein Phantom geworden. Und dann kommen noch drei weitere, die so von Anfang an dabei sind. Da kann man für Geld weitere rekrutieren. Sollte man auch, weil im Kampf muss Marona die Phantome beschwören. Dafür braucht sie eine Grundlage, zum Beispiel einen Baum oder einen Stein. Und je nachdem, in was man einen rein beschwört, verändern sich die Charakterwerte. Ein Stein bringt mehr Angriff, glaube ich, und mehr HP. Bei einem Baum ist, glaube ich, Verteidigung gestärkt. Und bei, ich glaube, Gräser, Sträucher sind, glaube ich, für Intelligenz und sowas gut. Aber das muss man immer beobachten. Hängt auch ein bisschen von der Charakterklasse und vom Charakter ab. Also von der Klasse im Endeffekt. Und dann kann man diese Figuren halt einsetzen, wenn die da rein beschworen wurden. Allerdings bleiben die Phantome nicht dauerhaft. Die verschwinden nach einigen Runden wieder. Sagen wir, nach 5 Runden löst der sich wieder auf. Das heißt, die Figur verschwindet und es liegt wieder das Objekt da, das man, mit dem man sie beschworen hat. Man kann diesen Charakter aber nicht erneut beschwören.
Ich habe das Spiel tatsächlich damals auf der PS2 gespielt und jetzt, wo du das alles so erzählst, kommt's so langsam wieder zurück. Also ich erinnere mich langsam daran, ja. Ja.
Ja, aber weil man halt die nicht nochmal neu beschwören kann, die Charaktere, braucht man halt genug in der Hinterhand, um auch auf mehr Charaktere zurückgreifen zu können, um eine Schlacht zu gewinnen. Gerade bei den späteren Kämpfen sollte man dann schon ein paar mehr haben, die man nutzen kann, damit man überhaupt eine Chance hat. Allerdings gibt's ein Limit von 50. In dieses Limit zählt aber auch jede einzelne Waffe, die man hat, rein. Und die Waffen braucht man natürlich wiederum, damit die Charaktere stärker werden. Die Waffen können auch verbessert werden, weil durch Nutzung und durch Besitz erhalten sie Mana und dieses Mana, das hängt an der Waffe, kann man dann wieder benutzen, um die Waffe zu verbessern. Gleichzeitig braucht man natürlich Geld, um Charaktere zwischen Schlachten zu heilen, um neue Items zu kaufen und so weiter. Also da greifen die Mechanismen ineinander. Klingt komplexer als es ist komplex, aber es klingt komplizierter als es wirklich ist. Und es ist ein wirklich gutes Spiel, gerade von der Geschichte. Die Charaktere sind unglaublich gut. Ich verstehe, warum sie vor einiger Zeit NES hat vor einiger Zeit in USA, beziehungsweise allgemein, aber vor allem USA, eine Beliebtheitsumfrage gestartet. Welche Charaktere sind die beliebtesten von ihnen?
Ja.
Okay.
Und da waren.
Und natürlich wurde erwartet, es wären die Disgaea-Charaktere.
Ja.
Ganz klar. Disgaea ist am beliebtesten, Disgaea ist am erfolgreichsten. Falsch. Ash und Marona haben die Disgaea-Charaktere hinter sich
gelassen. Tatsächlich, okay. Das wundert mich, weil.
Ja. Und das. Obwohl es 2004 ein uraltes Spiel, nur ein Teil war. Und ja, das hat dazu dann beigetragen, dass gesagt wurde, auch mit Bestreben von NES America, weil wohl dieses Phantom Brave gerade in den USA eine gewisse Fanbasis hat, dass jetzt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, es ist irgendwann Ende Januar auf alle Fälle, 30., 31. müsste das so in der Richtung sein, Phantom Brave The Lost Hero erscheint. Das heißt, nachts über 20 Jahren erscheint ein Nachfolger.
Nicht zu fassen eigentlich. Vielleicht hat, aber ja, interessant. Also
ja, diese Charakterumfrage hat wohl...
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich hat wirklich diese Charakterumfrage da...
Nee, das haben die tatsächlich so gesagt.
Okay.
Das haben sie schon so gesagt, dass diese Charakterumfrage aufgrund der Beliebtheit der Charaktere und weil innerhalb des Unternehmens Interesse dran bestand, einen Nachfolger zu entwickeln, entschieden wurde, nochmal zu schauen. Und dann daraus ist halt dann Lost Hero jetzt entstanden. Ja. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, besonders nachdem ich jetzt nochmal Phantom Braves The Bermuda Triangle gespielt habe. Ich habe es noch nicht durchgespielt, nochmal. Ich habe es ja, wie gesagt, auch schon mal gespielt, ist ja nicht das erste Mal, aber halt länger nicht. Aber macht wirklich viel Spaß. Also ich kann es nur empfehlen, jedem, der Strategierollenspiele mag, sollte mal einen Blick drauf werfen. Es lohnt sich sowohl in der Switch-Version dieser NRS America, in dieser Preeny Presents Classic-Ding da, aber ich würde, wer die Möglichkeit hat, soll sich die PS5-Version anschauen. Allerdings angemerkt hierbei, es gab auch Updates für PC- und Switch-Version von dem Spiel, die zumindest teilweise Sachen, die jetzt durch dieses Remaster auf die PS5 kamen, hinzugefügt hat in die Version. Gerade auf dem PC soll da wohl massiv nochmal Veränderungen vorgenommen worden sein durch. Also das nur hingewiesen. Ich weiß nicht, inwieweit, weil ich die andere Version nicht gespielt habe, deswegen kann ich nicht sagen, wie weit sich's auswirkt, aber man merkt es schon, dass es, man merkt teilweise auch ein PS2-Spiel, das muss man natürlich auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel dadurch jetzt ultra gut aussieht, aber man merkt schon Riesenunterschiede. Also sieht echt schön aus. Es gibt so ein paar Grafiken, ein paar Schriftzüge, die noch etwas pixelig wirken. Also pixeliger, als sie sollten. Die Charaktere sollen natürlich pixelig sein, weil das ja dieser Stil auch ist von dem Spiel, den ich sehr mag. Ja, aber gerade so die Textfenster, die Charakterartworks und so sind wirklich jetzt hoch aufgelöst und ja. Ja, also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, das Spiel und ja. Ich freue mich auf den Nachfolger.
Ja, cool. Ja, da bin ich aber auch mal gespannt, weil, wie gesagt, ich kenne es ja von früher und würde dem auch, glaube ich, nochmal eine Chance geben. Ich erinnere mich auch daran, dass ich die Charaktere wirklich gut fand damals.
Mhm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's aber für heute. Und wir verabschieden uns. Nächste Woche hört ihr dann ein Überraschungsthema. Schlichtweg, weil wir es gerade noch nicht wissen, welches Thema nächste Woche
im Podcast ist. Ja, manchmal sind die Planungen halt etwas, ne?
Ja, liegt am Jahreswechsel gerade, muss man dazu sagen, dass die Planung noch nicht so 100% passt. Lasst euch einfach überraschen, ihr seht es ja dann und wir hören uns demnächst, vielleicht schon nächste Woche, je nachdem, wer dann nächste Woche im Podcast ist. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.